Heute zu Gast bei Behind the Sea Felix Büchting. Felix ist CEO und Sprecher des Vorstandes der KWS. Wem die KWS nichts sagt, sie produzieren, züchten und verkaufen in der siebten Generation Saatgut. In der Größenordnung ungefähr bei 1,7 Milliarden Euro Umsatz, 5000 Mitarbeitenden und in 70 Ländern aktiv. Felix hat sich mit uns, und mit uns meine ich mich und Britta, heute auch wieder zusammen mit meiner Kollegin Britta Hayes in dieser Episode über die Challenges in einem staatlich regulierten Markt unterhalten, dass es natürlich sehr lange Entwicklungszyklen sind, wenn es um Saatgut geht und Nachhaltigkeit, Platz und Resilienz auch immer eine Rolle spielen. Mein Lieblingszitat dieses Mal ist, dass seine wichtigste Aufgabe ist, Vorbild zu sein. Also ganz nach dem Motto Walk the Talk. Hört also unbedingt bis zum Schluss durch. Zum Schluss gibt es noch seine konkreten Tipps und da hat er uns wirklich sehr viele schöne genannt und auch tolle Anekdoten erzählt, wie man im C-Level überlebt und was für ihn so seine Erfolgsrezepte sind. Also ich würde sagen, wir gehen rein in die neue Episode Behind the Sea mit Felix Büchting, meiner Kollegin Britta Hayes und das Ganze zum bald 170-jährigen Bestehen der KWS, welches nächstes Jahr stattfindet. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Felix, willkommen im Podcast.
Danke.
Schön, dass du heute da bist. Wir machen heute wieder zur dritten Episode. Britta, das liegt einerseits daran, dass ich mit dir natürlich am liebsten podcaste und dass du hierher kommst. Aber sag selber mal kurz, wie der Bezug ist.
Genau, also erstmal freue ich mich, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Für mich ist es eine ganz besondere Episode für beide Seiten, weil ich aus der Region komme. Ich sage immer die Metropolregion Einbeck-Hannover. nein, also wir befinden uns ja heute in einer wunderschönen Fachwerkstatt und mit dem Einbecker Bier und eben der Riesenfirma KWS, bei der wir heute zu Gast sind. Und ich glaube, wenn man hier aus der Region kommt, ist man wahnsinnig stolz, heute die Episode aufzunehmen, denn so als Kind würde ich sagen, mit jedem, dem ich zur Schule gegangen habe, gesagt, ich will bei KWS arbeiten. Und deshalb ist es für mich heute eine besondere Episode, die wir aufnehmen.
Sehr gut. Felix, dann stell du dich doch mal selber vor, allen Zuhörenden. Es hören wahrscheinlich auch viele aus der Region zu. Deswegen ist es bestimmt ganz interessant, wie ihr hier die Region prägt und ja, was du eigentlich genau machst.
Ja. Ich bin Felix Büchting, ich bin 51 Jahre alt und seit 3 Jahren Sprecher des Vorstandes bzw. CEO der KWS, Saat SE und Co. KGaA, wenn man die ganze offizielle Rechtsformierung nimmt, auch bekannt eben eigentlich nur als KWS oder Kleine Wanze oder Kleinwanzlebender Saatzucht. Wir produzieren, züchten und verkaufen Saatgut an Landwirte. Das ist unser Kerngeschäft. Und um es vielleicht gleich vorwegzunehmen, und ich denke, wir werden da im Laufe des Podcasts sicherlich auch nochmal einsteigen. Ich habe mehr als eine rein berufliche Beziehung zur KWS, denn wir sind ein nach wie vor Familienunternehmen, zwar nicht hundertprozentig, aber doch familiengeführt. Und ich habe das große Privileg, in siebter Generation für die Geschicke der Firma verantwortlich zu sein.
Nicht schlecht, ja. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, auch auf die unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Du hast jetzt gesagt, Sprecher des Vorstandes, ist ja ein Unterschied. Du bist nicht Vorstandsvorsitzender.
Genau, das ist eine Besonderheit, deswegen habe ich das auch sozusagen gleich betont. Ja. Das geht zurück auf meinen Vater. Mein Großvater war klassischer, ich würde sagen patriarchalischer Vorstandsvorsitzender der Familienunternehmung und mein Vater hat dann sozusagen mit dieser Tradition in Anführungsstrichen gebrochen und gesagt, okay, dass er mehr in einer Teamstruktur führen möchte. Das war Ende der 70er Jahre und eben nicht der klassische Vorstandsvorsitzende zu sein, sondern der Sprecher des Vorstandes. Wir sind ein Kollegialvorstand. Das heißt auch, dass wir natürlich als Gesamtvorstand für die Gesamtunternehmung verantwortlich sind, aber auch jeder jeder einzelne Vorstand für das Gesamtunternehmen verantwortlich ist, was sich eben darin zum Ausdruck bringt, dass wir die gleichen Ziele haben und keine ressortspezifischen Ziele für unsere Jahresboni.
Ja, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Wie ist der restliche Vorstand aufgeteilt? Also ihr habt ja trotzdem
unterschiedliche... Wir sind zu viert.
Genau.
Bei der KWS, wir haben einen klassischen CFO, der sozusagen für die natürlich Finanzen, Controlling und die weiteren Verwaltungsbereiche verantwortlich ist. Wir haben, neudeutsch würde man sagen, zwei COOs, die für das operative Geschäft verantwortlich sind. Peter Hofmann für das Getreide- und Zuckerrübengeschäft und Gemüse sowie für Marketing und Kommunikation. Und dann mein Kollege Nicolas Wieland, der verantwortlich ist für den Mais. Das ist die derzeitige Konstellation, wobei wir sozusagen Peter Hofmann ja Ende September ausscheiden wird und wir dann sozusagen einen mit Sebastian Talg einen neuen Vorstand gewinnen und damit auch die Ressortaufteilung etwas verändern werden. Ich selbst bin verantwortlich für Forschung und Entwicklung, Personal und Strategie. Und auch das ist ganz bewusst so gewählt. Man könnte sagen, vielleicht schon traditionell, schon mein Vater hatte diese Ressortaufteilung, denn wir sind ein ganz stark forschungsorientiertes Unternehmen. Wir leben von der Produktinnovation und der Produktleistung und investieren pro Jahr ungefähr 20% unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Und Forschung und Entwicklung ist auch die personalstärkste Abteilung der KWS, wenn man das vergleicht mit Produktion, Vertrieb oder Verwaltung. 38% der Belegschaft arbeiten in F&E.
Wow, das ist echt eine Menge. Man denkt gar nicht, also wenn man sich so in den ersten Sätzen und Gedanken mit KWS und mit Saatgut beschäftigt, denkt man gar nicht so sehr, dass es so wissenschaftlich und dass es so F&E-lastig ist. Je weiter man dann reingeht, umso mehr merkt man natürlich, okay, klar, das ergibt schon irgendwie Sinn. Aber also sag doch mal vielleicht so kurz, wo, also wenn man nicht Landwirt oder Landwirtin ist, dann kommt man ja offensichtlich mit euch in Berührung, aber wie kommt man denn als Endverbraucher trotzdem mit euch in Berührung, wenn man jetzt nicht Landwirt oder Landwirtin ist?
Also ganz indirekt, aber ganz plastisch gesprochen, wahrscheinlich, wenn man sich in den ICE setzt und durch die Lande fährt, dann blickt sozusagen der Zugreisende auf Felder, sei es Weizen, sei es Gerste oder Rübe, Raps oder Mais. Und da ist doch gerade in Deutschland die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Pflanzen von uns kommen, also dass diese, wir nennen diese Produkte Sorten, dass diese Sorten von uns gezüchtet sind und damit sozusagen das, was der Landwirt dann in aussät, sozusagen von uns stammt und damit jede Pflanze, die eben auf dem Feld wächst, ihren genetischen Ursprung bei KWS hat. Um das mehr plastisch zu, oder plastischer jetzt im Sinne von Konsumentenprodukte, wie du schon gesagt hast, wir haben keine Endprodukte, man findet uns nicht im Supermarkt, aber wir sind natürlich über die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette in vielen Produkten drin. Wir züchten Weizen, der dann zu Brot verarbeitet wird. Wir züchten Gerste, was dann als Braugerste ins Bier geht. Wir haben auch Gemüsezüchtung. Zum Beispiel sind wir sehr stark im Segment für sogenannte junge Spinatblätter, Baby Leaf Spinach. Das heißt also, wenn ich jetzt an den Berliner Hauptbahnhof gehe und bei Dean und David einen schönen Ready-Made Salad kaufe und da ist in der Regel dann eben auch so junge Spinatblätter drin, dann ist auch da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Sorten oder diese Genetik eben von KWS stammt. Und insofern sind wir in vielen Produkten sehr indirekt drin.
Ich würde nochmal vielleicht auch für die Zuhörer einen Schritt zurückgehen. Du hast zwar vorhin in der Vorstellung gesagt, aber meistens hört man ja doch, am Anfang ist man sehr auf die Person fokussiert. Ja. Wofür steht die Abkürzung nochmal KWS? Und vielleicht auch ganz kurz so zwei Sätze einfach zur Geschichte.
Sehr, sehr gerne. Also KWS steht für Kleinwanzlebender Saatzucht. Und die Firma hat meinen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater 1856 in Kleinwanzleben gegründet. Er war Landwirt und hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb und es gab in Kleinwanzleben auch eine Zuckerfabrik, an der er, das war eine Art Kooperative, an der er sozusagen Anteile hielt. Und er hat dann sehr erfolgreich seinen Hof bewirtschaftet und im Laufe der Jahre immer mehr Anteile an dieser Zuckerfabrik übernehmen können und 1856 dann die Mehrheit der Anteile erworben und damit sozusagen unternehmerische Entscheidungen für die Zuckerfabrik treffen können. Und damit haben wir gesagt, das ist unser Gründungsjahr. Und nun hatte er einen Hof, Zuckerrübenproduktion im Feld, eine Zuckerfabrik und dann als sozusagen aufgeklärter, technisch interessierter Mensch des 18, mittleren 19. Jahrhunderts, hat er sich eben überlegt, okay, vielleicht wäre es sinnvoll, die Zuckerrübe zu bearbeiten, um zu gucken, kann ich mehr Zucker in der Rübe akkumulieren und damit die Ausbeute natürlich der Zuckerfabrik steigern. Und so haben wir 1859, also 3 Jahre später, mit der Zuckerrübenzüchtung angefangen. Und wenn man das ein bisschen in den historischen Kontext setzt, dann war das 7 Jahre, bevor Gregor Mendel die Vererbungsregeln entdeckt hat oder niedergeschrieben hat. Das ist das gleiche Jahr, in dem Charles Darwin sein Buch über Origin of Species veröffentlicht hat. Das heißt, meine Vorfahren hatten kein Verständnis von Genetik, von DNA, von Genen, von Vererbung, sondern es war sozusagen bester, gesunder Menschenverstand, zu sagen, wenn ich eine Rübe habe, die sehr viel Zucker hat, vielleicht nehme ich die lieber beiseite und nehme das Saatgut dieser Rübe im nächsten Jahr im Feld, anstatt die Rübe in die Zuckerfabrik zu schmeißen und den Zucker sozusagen zu extrahieren. Und so hat das Ganze, die Züchtung dann angefangen. Und 1885 wurde dann das erste Mal in der Geschichte der Firma der Absatz von Saatgut wichtiger als der Umsatz mit landwirtschaftlicher Produktion und Zuckerrübenzüchtung. Und so haben wir uns dann immer mehr sozusagen in ein Züchtungsunternehmen entwickelt. 1920 kam dann die Kartoffel- und Getreidezüchtung dazu. Und dann gab es eine große Zäsur Ende des Zweiten Weltkrieges. Kleinwandsleben liegt südwestlich von Magdeburg in der Magdeburger Börde und damit dem Teil Deutschlands, der dann sowjetische Besatzungszone werden sollte. Und wir hatten 2 glückliche Umstände, die der KWS in die Hände gespielt haben. Das war zum einen, dass die Briten im April 1945 in Kleinwandsleben angekommen sind, weil die Alliierten ja das Ziel hatten, Deutschland einfach zu besetzen. Und KWS, der größte Lieferant für die britische Zuckerindustrie, oder Landwirte, die Zuckerrüben in Großbritannien anbauen, war. Und meine Vorfahren einen großen Kredit bei einer britischen Bank in der Weltwirtschaftskrise 1929 aufgenommen hatten. Und damals hat die britische Militärregierung eben entschieden, dass man sich, neudeutsch würde man sagen, diese Assets doch sichern möchte und nicht alles den Russen in die Hände fallen lassen möchte. Und so sind am 20. Juni 45 britische LKWs nach Kleinwandsleben gekommen, haben das gesamte Züchtungssaatgut, Vorstufen, Basissaatgut aufgeladen, die Hälfte jeweils der Bestände und meine Vorfahren und sind dann in die britische Besatzungszone. Meine Familie hatte damals schon einen Hof hier vor den Toren Einbecks in Rotenkirchen, bewirtschaftet seit 1863 und das war dann Anlaufziel, dass du sozusagen einmal über den Harz rüber, wenn man so will. Und dann haben wir hier von null wieder praktisch angefangen. Und deswegen ist das Hauptquartier von KWS heute in Einbeck und nicht mehr in Kleinwandsleben.
Ja. Also echt krasse Geschichte. Kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Du hast schon gesagt, in der 7. Generation ist das Unternehmen jetzt 1856 gegründet. Alles, was du sagen kannst, so Mitarbeiteranzahl oder so.
Ja, wir machen ungefähr 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Wir sind weltweit circa 5000 Beschäftigte. Wir sind aktiv in ungefähr 70 Ländern. Sehr stark fokussiert auf die moderierten Klimate, das heißt also Zentraleuropa, Nordamerika, teilweise Südamerika, aber nicht so stark aktiv eben in den tropischen und subtropischen Regionen, einfach weil klassisch unser Produktportfolio dafür nicht so angepasst ist.
Okay. Ich will gleich noch ein bisschen so herausfinden, was so die Challenges sind, also in deiner Rolle und auch in der Industrie, was ich vorher schon gelernt habe, ist, und dann auch die Frage an dich, sind es alles Landwirte oder Landwirtinnen, die bei euch sozusagen kaufen, eure Kunden, oder gibt es auch noch eine andere Kundengruppe?
Nein, wir sind in der Regel, haben wir ein 2-stufiges Vertriebsmodell. Wo wir können, verkaufen wir direkt an den Landwirt oder die Landwirtin. Allerdings geht auch in vielen Ländern das Geschäft noch über den Landhandel. Also in Deutschland klassisch die BayWa oder die Agravis, die wir dann beliefern und die dann letztendlich die Logistik an den Landwirt übernehmen und auch die Fakturierung an den Landwirt übernehmen. Das ist eigentlich so das klassische Vertriebsmodell, wobei natürlich letztendlich der Kunde ist der Landwirt, denn der sozusagen macht die Entscheidung, trifft die Entscheidung, welche Sorte, welches Produkt er anbaut, ob es von der KWS kommt oder einem unserer Mitbewerber. Und insofern ist das natürlich letztendlich auch der Kunde im Sinne, wenn wir über Kunden sprechen, wenn wir über Marketing sprechen, über sozusagen Überlegungen, wie wir den Kunden am besten erreichen können.
Okay. Weil genau, wir hatten vorher nämlich das Thema, wir haben vorher eine Führung gekriegt, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Führungswissen prahlen, deswegen haben wir dort ja gesagt, dass die Leute, die dann sozusagen die Endprodukte, die die Landwirte herstellen, weiterverarbeiten, die haben ja gewisse Anforderungen, die dann aber eigentlich ja wieder zu euch zurückgehen. Wir hatten da das Beispiel mit der Milch aus Erbsen. Jetzt müsst ihr quasi, könnte ich mir vorstellen, ist eine Challenge, wie ihr überhaupt an die rankommt, oder? Also wie ihr mit denen kommuniziert, dass die euch ja wiederum die Anforderungen zurückspielen, die ihr dann wieder in eure verschiedenen Sorten einarbeiten müsst.
Also was man vielleicht vorwegschieben muss, ist, was auch vielen Menschen nicht so bewusst ist, wir operieren in einem staatlich regulierten Markt. Das stammt aus einer Zeit, als Ernährungssicherung noch staatliche, hoheitliche Aufgabe war und als eben sozusagen Missernten und auch wirklich Knappheit von Produkten und auch Hunger in der Bevölkerung eben noch gang und gäbe waren. Das heißt, wir sprechen Ende 19. Jahrhundert. Und diese staatlich-hoheitliche Aufgabe hat aber immer noch Bestand. Das heißt, wir entwickeln ein Produkt, eine Sorte, von der wir überzeugt sind, dass sie einen Mehrwert bietet. Und da komme ich gleich nochmal drauf, wie sich dieser ausgestalten kann. Und dann melden wir unser Produkt beim Regulator an. In Deutschland ist das das Bundessortenamt in Hannover. Und die testen unser Produkt, dann 2 oder 3 Jahre in Feldversuchen und vergleichen unser Produkt mit den bestehenden Produkten am Markt. Da gibt es dann immer ein gewisses Set, welches das Bundessortenamt als Referenz- oder Vergleichssorten nutzt. Und nur wenn wir in einem oder mehreren Merkmalen einen Mehrwert bieten, da gibt es auch ein schönes deutsches Wort für, das ist der sogenannte landeskulturelle Wert. Wenn wir also einen solchen Merkmal einen Mehrwert bieten, dann bekommen wir eine Vertriebsgenehmigung. Und insofern, das zieht jetzt sozusagen ein auf deine Frage, weil das eine ist natürlich, was den Landwirt sehr stark interessiert, sind die agronomischen Eigenschaften. Das ist natürlich Ertrag, klar. Genau. Produktion pro Fläche, das sind Krankheitsresistenzen oder Toleranzen. Und das wird alles vom Bundessortenamt geprüft und bewertet. Und das heißt, wenn wir jetzt eine neue Sorte haben, sagen wir zum Beispiel im Weizen, die etwas widerstandsfähiger ist gegen Fusarium. Fusarium ist ein Pilz, der die Ähre befällt und dann eben auch die Weizenkörner befällt. Wenn wir da eben eine Sorte beim Bundessortenamt anmelden, die eben eine stärkere Fusarium-Toleranz hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die dann auch zugelassen wird. Und das wird dann auch transparent gemacht. Das steht dann in der sogenannten beschreibenden Sortenliste. Das macht für uns in gewisser Weise das Produktplacement etwas einfacher, weil wir sozusagen von staatlicher Stelle dann eine zertifizierte Aussage haben, dass dieses Produkt in diesem Merkmal besonders gut ist. Bei zum Beispiel dem Weizen wird aber auch Backqualität zum Beispiel mitbeurteilt. Das heißt Proteingehalt, Fallzahlen und somit sozusagen die Anforderungen, die später die Mühlen haben an den Backweizen, werden direkt in der Zulassung schon vom Bundessortenamt als Kriterium bewertet. Und insofern sind diese Kriterien, die dann die aufnehmende Hand hat, die Mühlen, die Melzer für die Vermelzung der Gerste zum Beispiel, sind eben schon in der Produktzulassung berücksichtigt. Und somit schließt sich dann der Kreis, dass wir diese Anforderungen eben schon erfüllen müssen, um überhaupt eine Vertriebsgenehmigung zu bekommen. Es gibt natürlich andere Produktkategorien und da kommen wir dann zur Erbse. Wo es jetzt ein interessantes Marktfeld gibt, natürlich mit den sozusagen Fleischersatzprodukten, wo die lebensmittelverarbeitende Industrie Anforderungen an das Erbsenprotein hat. Die sind dann nicht in der Zulassung des Bundessortenamts, spiegeln die sich nicht wieder. Da gehen wir direkt in den Austausch mit dem Lebensmittelhersteller und sozusagen bieten dann Proben an und die machen dann Versuche in ihrer Herstellung und sagen, ob das einen Mehrwert hat für sie oder nicht. Das ist dann mehr im Bereich Co-Entwicklung. Das ist aber noch ein relativ neuer Bereich sozusagen, der sehr spannend ist und mal gucken müssen, wo das hinführt. Aber für das Gros unserer landwirtschaftlichen Kulturarten sind wir eben in diesem staatlich regulierten Rahmen unterwegs. Und das ist bis auf wenige Länder, in den USA gibt es das zum Beispiel nicht, aber auch in Kanada gibt es dieses System der staatlichen Sortenzulassung, das ist insgesamt international sehr verbreitet.
Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, über gemeinsame Produktion vielleicht. Könnte es sein, dass jetzt, wir hatten das vorhin in unserer Führung auch, dass man ja häufig, also hier in der Region natürlich total KWS kennt, aber häufig ja der Endverbraucher relativ wenig KWS kennt. Das heißt, könnte es bald sein, dass wir die Sonne und die drei Felder, wie ich heute gelernt habe, die das Logo widerspiegeln, wir auch irgendwann mal im Supermarkt treffen könnten als Endverbraucher, würde sicherlich Zuhörer vielleicht auch interessieren.
Also das wäre natürlich sehr schön, wenn das so kommt. Und ich denke jetzt mit diesen neuen, wir nennen das Functional Ingredients oder Food Ingredients, sind wir da auf einem Weg. Und dann ist natürlich, letztendlich hängt das davon ab, ob der Lebensmittelhersteller dann auch einen Mehrwert oder ein vielleicht Differenzierungsmerkmal darin sieht, zu sagen KWS Inside, so ein bisschen wie Intel Inside und sozusagen sich damit vom Wettbewerb abzusetzen. Und für uns wäre das natürlich eine sehr schöne Sache, wenn es uns gelingt, unsere Innovation, die wir in sozusagen über die Genetik in das Produkt bringen, dann letztendlich auch auf der zum Beispiel der Milchpackung sichtbar wird.
Mhm. Das wäre interessant.
Definitiv, ja.
Jetzt haben wir einen Zeitpunkt gesetzt im Podcast. Mal gucken, wie es in 5 Jahren dann oder so aussieht. Dann weiß man
genau
nicht. Apropos 5 Jahre. 5 Jahre ist ja relativ wenig, glaube ich, in eurer Sprache. Wir haben vorher auch gelernt, es geht eher so um 10-Jahres-, 12-Jahres-Zyklen. Kannst du da mal kurz drauf eingehen und dann vielleicht auch nochmal den Bogen zu den Herausforderungen, weil es ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung, dass das natürlich das, so lange dauert.
Ja, wir sind in einem zum einen natürlich sehr saisonalen Geschäft unterwegs. Den Menschen, die nicht so landwirtschaftsaffin sind, erstaunt das immer wieder. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nehme ich wieder den Winterweizen, der Landwirt sät den irgendwann im September, Oktober aus und danach braucht er keinen Winterweizen mehr. Ne? Also erst wieder in einem Jahr. Das heißt, wir haben eigentlich die Herbstaussaat und die Frühjahrsaussaat, das sind die klassischen Verkaufssaisons, die wir haben und dadurch haben wir ein sehr saisonales Geschäft. Das Zweite ist, dass natürlich unsere Produktentwicklung auch nach wie vor, und das wird sich auch nicht ändern, zum großen Teil im Feld stattfindet und das heißt, die unterliegt auch der Biologie. Das heißt, wenn ich einen Winterweizen züchte und ich möchte wissen, wie der im Feld sich schlägt, dann muss ich ihn auch im Herbst in die Erde bringen und kann ihn erst im Juli ernten. Und diese Zyklen können wir nicht verändern natürlich. Und das heißt, dass wir für die Entwicklung einer neuen Sorte oder eines neuen Produktes in der Regel mit 8 bis 10 Jahren rechnen. Von der ersten Kreuzung, Auslese dann im Feld, über Feldversuche, dann müssen wir es natürlich vermehren und dann, wie gesagt, 2 bis 3 Jahre Zulassung durch den Regulator. Wir versuchen natürlich, wo es nur geht, moderne Technologien zu nutzen, diese Zeit zu verkürzen. Oder, was auch sehr wichtig für uns ist, da wir gewisse Feldversuche einfach brauchen, weil wir gewisse Merkmale nur im Feld testen können. Alles andere, was wir nicht im Feld testen müssen oder was wir sozusagen vielleicht über indirekte Marker, auch über DNA-Analysen testen können, natürlich so viel zu nutzen wie möglich, um so bestimmt wie möglich diese Feldversuche durchführen zu können. Und da, wie gesagt, nutzen wir ganz viel moderne Verfahren der DNA-Analyse, aber natürlich auch Vorhersage, Algorithmusmodelle, künstliche Intelligenz könnte man sagen, aber ich denke in dem Sinne eben wirklich Algorithmen, um Leistung vorherzusagen und damit den Feldtest zu sparen und Zeit zu gewinnen. Und diese Langfristigkeit in der Produktentwicklung heißt natürlich auch, dass wir, wenn wir heute mit einer Kreuzung anfangen, müssen wir schon absehen können, welche sind denn die Produktanforderungen in 5, 6 oder 7 Jahren. Und wenn ich jetzt nach Europa gucke, ist das natürlich ganz klar eine nachhaltigere Landwirtschaft. Das heißt, wir werden künftig sicherlich mit weniger chemischem Pflanzenschutz muss der Landwirt oder die Landwirtin auskommen. Das heißt, da ist eine Chance für uns, genetische Lösungen anzubieten. Das sind Toleranzen gegen oder Resistenzen gegen Krankheiten, Pilzbefall, Bakterien. Das ist aber natürlich auch zum Beispiel eine höhere Stickstoffnutzungseffizienz, dass die Pflanze mit dem verfügbaren Stickstoff diesen besser aufnehmen kann. oder eben auch mit gewissen Dürreperioden oder Trockenperioden besser zurechtkommt. Und somit auch das gerade deswegen, wenn wir wieder bei Trockenperioden sind, ist der Feldversuch so wichtig. Das kann ich nicht simulieren. Das geht am besten im Feld. Und insofern sind wir sozusagen auch da, vielleicht bei der Führung heute auch ein bisschen sichtbar geworden. Wir machen auf der einen Seite nach wie vor viel manuell im Feld. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite versuchen wir sozusagen Hightech zu nutzen, wo immer es geht. Sei es Drohnen, um Merkmale im Feld zu erfassen oder so. Oder eben Chip-Technologie für die Markeranalyse.
Ja. Jetzt hast du ja gerade von Feldversuchen gesprochen und wir haben ja vorhin gesagt, häufig sieht es ja der Endverbraucher nicht. Jetzt kenne ich ja häufig, dass man an so einem Feld vorbeifährt, also hier kennt man das, dass man so ein Schild von der KWS sieht, so ein rundes an so einem Stock. Weißt du, wie viel Fläche ihr in Deutschland alleine habt, wo ihr Feldversuche oder weltweit so ungefähr roundabout?
Oh, wie viel Fläche wir im Feld versuchen haben, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal recherchieren. Das ist eine interessante Zahl. Aber ich schätze mal, dass es in Deutschland bestimmt 50 Hektar sind, auf denen wir insgesamt Feldversuche stehen haben. Und das ist natürlich in der gesamtlandwirtschaftlichen Fläche ist das relativ wenig. Wir machen sehr viel, wir nennen das Exaktversuche. Das heißt dann 2 oder 3 Reihen nur von Pflanzen nebeneinander, so 5, 6 Meter lang. Und wenn wir dann in die Produktreife geht, dann gehen wir auch in sogenannte Streifenversuche beim Landwirt. Das ist dann sozusagen etwas großflächiger testen, um wirklich zu sehen, wie sich das Produkt dann auch unter sozusagen landwirtschaftlichen Bedingungen verhält.
Also man merkt schon, von den Herausforderungen, da ist eine Menge los. Gibt es einiges, was man wahrscheinlich dann auch, wenn man so eine Firma dann als Team führt, beachten muss. Da gucken wir dann gleich nochmal drauf. Jetzt schauen wir uns aber kurz im Mittelpart mal an, wie du da hingekommen bist. Weil du hast vorhin ja auch gesagt, dass F&E bei dir ist, Personal und Strategie. Wenn jetzt F&E bei dir ist, dann kannst du nicht jetzt einfach, sage ich mal, auf eine Business School gehen und das Familienunternehmen übernehmen, sondern da musst du wahrscheinlich in diesen wissenschaftlichen Teil auch irgendwie ein bisschen eingestiegen sein. Und ich habe irgendwo auch gelesen oder gehört, glaube ich, dass du anfangs nicht so Lust hattest auf Saatgut.
Ja, also ich habe in der Tat Agrarbiologie und Pflanzenzüchtung studiert, zunächst in Stuttgart-Hohenheim und bin dann an die Oregon State University in die USA gegangen, Master zu machen und dann auch meinen PhD dort im Bereich Pflanzenzüchtung und molekulare Genetik absolviert und insofern wirklich sozusagen wissenschaftlich studiert und gearbeitet. Bin dann zur KWS als Trainee und habe ein Jahr in der Saatgutproduktion gearbeitet und dann 2 Jahre im Marketing und Produktmanagement, um sozusagen die drei Säulen des Unternehmens kennenzulernen und danach dann die ganz bewusste Entscheidung, aus KWS rauszugehen. Das war für mich als Familienmitglied ganz wichtig, zu sagen, ich will außerhalb Erfahrung sammeln, ich will mich auch außerhalb beweisen. Und nicht immer nur als sozusagen Neffe von oder Sohn von beobachtet zu werden. Und gerade hier in Einbeck, das ist ja doch ein kleiner Ort, da ist Anonymität schwer zu wahren. Und insofern bin ich dann erst nach Jülich gegangen, habe dort im Rahmen Forschungsinnovation, Bioökonomie-Rahmenprogramm gearbeitet und bin dann zur Firma Symrys und habe fast 6 Jahre bei Symrys gearbeitet, erst im Produktmanagement und dann lange Zeit im Einkauf für die Agrarrohstoffe. Und 2016 bin ich dann zur KWS zurück, habe die Leitung für unser Getreidegeschäft übernommen und dann 2019 in den Vorstand und wie gesagt seit 23 dann Sprecher des Vorstandes. Und insofern meine Management-Kompetenz ist sozusagen Learning on the Job, Learning by Doing, natürlich das ein oder andere Seminar in der Richtung mitgenommen, aber mein Hintergrund ist eben klassisch pflanzenzüchterische Ausbildung.
Ja. Muss man ja fast auch machen, wenn das schon so Tradition ist, ne, dass man F&E auch mitverantwortet.
Ja, man muss zumindest, also wir brauchen im Vorstand natürlich jemanden, der wirklich das auch beurteilen kann. Und bevor ich das im Vorstand übernommen hat, hat das Leon Broers abgedeckt. Der war auch Züchter sozusagen und Hagen Dunbostel als gelernter Kaufmann war ja der Sprecher des Vorstandes. Aber sozusagen mein Vater hat schon Pflanzenzüchtung studiert und auch das Ressort ja Forschung und Entwicklung im Vorstand lange Jahre betreut. Das hat bei uns einfach Tradition, dass wir wirklich auch auf der obersten Führungsebene im Vorstand jemanden haben, der unsere Forschung und Entwicklung wirklich versteht und beurteilen kann. Mhm.
Aber hast du das schon, also wolltest du das auch machen damals schon? Oder wie waren denn so die Pläne eigentlich, als du so noch letzten 2 Schuljahre, sag ich mal?
Nein, also das war damals klar, das Unternehmen war immer, stand immer im Hin oder war immer da, und präsent. Aber ich hatte damals noch nicht das Ziel, in die Firma zu gehen, sondern ich wollte, als ich Abitur gemacht habe, eigentlich Architektur studieren. Und das ist ja auch so eine klassische Frage, sozusagen, was wäre aus mir geworden, wenn das Unternehmen nicht da gewesen wäre, wäre ich vielleicht Architekt geworden. Und dann habe ich den Militärdienst verweigert und Zivildienst gemacht. Und damals, das war 94, gab es die ersten Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland. Das war zum einen KWS mit Zuckerrübe. Und aber sehr viel präsenter war damals, hieß die Firma Agrevo. Das ist heute Teil der Bayer Crop Science. Hat damals Freisetzungsversuche mit Liberty Link tolerantem Mais gemacht. Und das ging sehr durch die Presse und das hat mich dann fasziniert. Und dann hat meine Mutter gemeint, dann, wenn dich das so interessiert, dann musst du mit deinem Onkel sprechen. Und ja, und dann darüber ist dann sozusagen, habe ich gemerkt, okay, das interessiert mich doch thematisch. Und habe dann entschieden, nach dem Zivildienst erstmal ein Praktikum in dem Bereich zu machen, um zu gucken, ob mich das wirklich mehr interessiert als Architektur. Und das habe ich dann festgestellt, dass da eine Leidenschaft ist. Da wurde was geweckt. Inwieweit davon auch was genetisch vorbedingt ist, weiß ich nicht, aber es könnte auch sein. Und insofern kam dann sehr schnell im Laufe des Praktikums die Entscheidung, nicht Architektur zu studieren, sondern Agrarbiologie. Und ja, wie gesagt, dann kam eins zum anderen.
Aber man weiß dann immer nicht, was, wie es in welche Richtung es geht. Ne? Also man
Nein, und ich glaube, das ist auch, also das ist ja ein Thema, was Familienunternehmer sehr bewegt. Wie führe ich die nächste Generation an die Unternehmung heran? Inwieweit haben die Eltern die Erwartungshaltung, dass die Kinder sozusagen in der Unternehmung dann auch Führung später übernehmen? Und ich habe das große Glück gehabt, dass da nie eine übermäßige Erwartungshaltung war. Oder sozusagen, als sich das Interesse entwickelt habe, ist es sehr befördert, gefördert, wohlwollend begleitet worden, aber ich konnte meinen eigenen Weg gehen. Und auch deswegen war es für mich auch so wichtig, dann nach den ersten 3 Jahren bei KWS rauszugehen und auch nochmal zu gucken, sozusagen, ist das wirklich das, was ich machen will? Und damit war 2016 dann wirklich die Möglichkeit, aus freien Stücken zu entscheiden, okay, ich komme zurück zur KWS und natürlich dann auch klar mit der Perspektive dann auch Verantwortung im Top-Management zu übernehmen.
Sehr, sehr, sehr interessant,
Sehr
sehr cool, ja.
spannend, ja.
Wenn du jetzt, dann kommen wir auch langsam so ein bisschen zu den Tipps, weil hier hören ja ganz viele Leute zu, die sind selber im Top-Level-Management oder führen selber Geschäfte, Gründer, Gründerinnen. Wenn du jetzt so eine Weisheit oder einen Tipp, den du vielleicht mal gekriegt hast zum Thema Geschäftsführung weitergeben dürftest oder müsstest, was wäre denn das für einer?
Also ich bin persönlich absolut davon überzeugt, dass meine wichtigste Aufgabe ist es, Vorbild zu sein. Ja, also das ist, glaube ich, wird den meisten Geschäftsführern oder CEOs zu gehen, dass man natürlich sehr unter Beobachtung steht. Ist einfach so. Und das heißt auch, dass Gesten, Verhalten sehr genau natürlich von der Belegschaft sozusagen beäugt wird. Und das kann man positiv nutzen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass eben Vorbild zu sein, Walk the Talk, ist das wichtigste Führungsinstrument, das ich habe. Weil das sozusagen, das ist jeden Tag, das passiert jeden Tag, das passiert bei allem. Und das fängt damit an, natürlich, wenn ich morgens reinkomme, dass ich die Kollegin oder die Kollegin den Kollegen am Empfang mit Namen begrüße und einen guten Tag wünsche. Und auch jeden Abend, wenn ich gehe, da vorbeigehe und auf Wiedersehen sage. Und das einfach Kultur sozusagen leben und das, glaube ich, auch diesen eben familienunternehmerischen Charakter damit zu prägen. Viel wichtiger als jede Managementpräsentation oder sonst was. Und damit bin ich sicherlich auch etwas aufgewachsen durch meinen Vater und geprägt worden in dieser Überzeugung.
Jetzt hast du ja eben schon ein Beispiel genannt von der Vorbildfunktion. Ich finde es immer gut, wenn man so noch mal vielleicht zwei, drei weitere hört, weil, also ich kann es ja jetzt als Außenstehender nicht aus der Region wirklich sagen, dass viele sagen, okay, KWS hat einfach eine wahnsinnig gute Kultur. Und ich habe, häufig sagt man ja, der Fisch stinkt vom Kopf, was eigentlich der
Absolut.
negative Spruch ist. Aber man könnte ja auch sagen, ich habe neulich gelernt, die Sonne scheint von oben. kommt auch aus dem Haus, der Satz.
Ja.
Und da vielleicht noch mal so drei, vier weitere Tipps, wo du sagst, da achte ich schon drauf oder das ist mir einfach wichtig, weiterzugeben auch. Oder ja, einfach jeden Tag darauf Wert zu legen, um das eben auch in unserer Kultur einfach prägend weiterzugeben.
Also, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist und wo ich mir Zeit für nehme, ist wirklich gerade im Sommer auch aufs Feld zu gehen, mit den Kollegen aufs Feld zu gehen, natürlich unser Produkt sozusagen in Action, Anführungsstrichen, zu sehen, aber die Zeit dafür zu nehmen und mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung und Züchtung ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich immer ein Gespräch auf Augenhöhe. Aber das heißt auch damit nahbar zu sein, ne? Und nicht nur hier in Einbeck in der Zentrale sozusagen im Elfenbeinturm zu sitzen. Und das ist etwas, was mein Vater schon angefangen hat. Wir hatten hier in den 60er Jahren klassisches Bürogebäude gebaut. Für Einbeck war das ein Hochhaus, 7 Stockwerke. Oben, 7. Etage. War die Betriebsgastronomie für die Top-Führungskräfte, dann in der 6. Etage Vorstand, 5. Etage Abteilungsleiter, so ganz klassisch. Dann stellte sich heraus, denn Ende der 90er, dass das Gebäude sanierungsbedürftig war und natürlich Asbest belastet. Und insofern haben wir es dann abgerissen. Und heute haben wir ein dreistöckiges Verwaltungsgebäude. Der Vorstand sitzt auf der gleichen Ebene wie andere Abteilungen, hat nicht mehr das oberste Stockwerk für sich, sondern sozusagen wir sind Teil des Ganzen und nicht abgehoben irgendwo zu sein. Das ist auch, gibt noch einen anderen, vielleicht schönen, ja, wie soll ich sagen, symbolischen Charakter. Mein Büro hat eine direkte Tür zum Flur. Jeder kann zu mir ins Büro kommen. Er muss nicht durchs Vorzimmer gehen und an meiner Assistentin vorbei, sondern das ist mir ganz wichtig. Und das war auch schon meinem Vater wichtig, dieses sozusagen immer offenes Ohr, offen zu sein. Und manchmal, habe ich auch vorhin schon gesagt, sind es auch vielleicht dieser symbolische Charakter. Und ich erkläre das auch immer Menschen, die zu KWS kommen, die das erste Mal in meinem Büro sind, dann erkläre ich, weil mein Vorstandsbüro ist das einzige mit einer direkten Tür zum Flur. Bei den anderen muss man allen durchs Vorzimmer durch. Und das ist eben Ausdruck der Unternehmenskultur und wie ich das lebe und wie wir als Familie dafür auch stehen. Und dazu gehört auch, dass ich hab einen Bruder, ich habe Cousins, Cousinen natürlich. Und dass wir uns einmal im Jahr an einem KWS-Standort treffen und die Familie eben die Unternehmung besucht und somit auch präsent ist und sozusagen, ja, auch die Belegschaft sieht, da stehen Menschen dahinter. Das sind nicht anonyme Shareholder, sondern das sind Menschen, die ihr eigenes Leben leben. Mein Bruder macht ganz was anderes beruflich. Ich bin auch der Einzige, der in der Unternehmung tätig ist. Und insofern eben diese, ja, ich glaube, es ist Nahbarkeit, Gesicht zu haben, Augenhöhe, das sind so Kernwerte und Überzeugungen.
Nicht
Ja,
schlecht.
sehr gut.
Was machst du denn, um dich selber dann auch weiterzubilden? Weil wenn man ein gutes Vorbild sein will, muss man ja auch charakterbildende Maßnahmen, sag ich mal, machen. Und man muss sich selber auch immer weiterentwickeln, damit man ein gutes Vorbild bleibt. Weil Vorbilder ändern sich ja auch. Du hast vorhin das Beispiel genannt mit dem Vorstand. Das kann man jetzt sagen, oh, das würde man heute nicht so machen. Ja, aber früher hat man es so gemacht. Früher war man so ein gutes Vorbild. Jetzt ist man heute halt anders ein gutes Vorbild. Was machst denn du, um dann auch ein gutes Bobby zu bleiben, sozusagen.
Also das eine ist natürlich, dass ich in gewissen Formaten einfach den Austausch mit anderen Geschäftsführern und CEOs suche. Ne? Also dass man einfach sozusagen sich austauscht, ein bisschen am besten auch sozusagen in wirklich intensives Gespräch kommt und eben, neudeutsch würde man sagen, Best Practice Sharing, aber einfach sozusagen zuhören, wie andere es machen und zu überlegen, was sozusagen, was passt dazu, zur Unternehmenskultur von KWS Impulse zu bekommen. Natürlich gehört dazu auch sozusagen zu gucken, den ein oder anderen Podcast zu hören, was so sozusagen im Neues in der Managementwelt, was es da Neues gibt. Und auf der anderen Seite ist es eben auch immer wieder sozusagen versuchen, Rückmeldungen zu bekommen, ne? Also Feedback einzusammeln. Ich glaube, das ist etwas, was ja auch so in der obersten Führungsebene immer schwieriger wird, ganz offenes, ehrliches Feedback zu bekommen. Weil das und da Formate zu suchen, die mir erlauben, eben wirklich ein offenes, ja, kritisch im positiven Sinne Feedback zu bekommen. Ne?
Und gibt es da, also vielleicht kannst du von ein, zwei Formaten erzählen, weil ich glaube, das sind gute Tipps einfach für unsere Zuhörer. Und du hast es ja eben gesagt, eigentlich auch deine Tür, man haben das schon häufiger mal, um auch direktes Feedback zu bekommen, dass jemand wirklich auch mal anklopft, oder ist doch dann doch vielleicht manchmal die Hemmschwelle groß, einfach zu sagen, ich klopfe da mal eben an.
Die Hemmschwelle ist natürlich groß und da sind wir ja auch, sind wir nicht allein. Natürlich versuchen wir Formate zu haben, zum Beispiel Townhall-Meetings heute ja über Teams, wo die Belegschaft dann eben Fragen in den Chat stellen kann, die ich dann beantworte. Das kann man auch anonym machen, also dass sozusagen wenn der Einzelne die Kollegin oder der Kollege lieber anonym bleiben will. Solche Formate nutzen wir nicht, versuchen wir zu nutzen. Manchmal passiert es aber auch einfach, dass mich jemand hier in der Betriebsgastronomie, wir nennen das Forum, statt Kantine, sozusagen anspricht. Ich mache das auch, wenn ich eben an einen Standort reise, dass wir dann in der Regel immer an dem Standort die Belegschaft zu einem Mittagessen, gemeinsam Mittagessen und danach so ein bisschen Q&A-Session machen und dann einfach sozusagen, klar, gehört auch da dazu, dass die Person sich traut, dann sozusagen eine Frage zu stellen. Aber das funktioniert eigentlich in der Regel ganz gut, dass wir so in einen Dialog kommen und die Menschen die Möglichkeit haben, eben direkt mir Fragen zu stellen und dann auch eine Antwort kriegen. Oder wenn ich es nicht beantworten kann, dann zumindest die Frage mitnehme und dann später zurückkomme. Das ist ja auch ganz wichtig. Und sozusagen diese Formate, da gibt es natürlich verschiedene. Es gibt zum Beispiel, was ja sehr bekannt ist, Baden-Badener Unternehmergespräche. Das ist so ein Zirkel, wo sich Unternehmer treffen. Ich selbst bin in einem Verein, der nennt sich Young Presidents Organization. Es gibt die, eine andere, die heißt EO. Die ist mehr für Entrepreneure, also Menschen, die selber eine Unternehmung gegründet haben. Das trifft jetzt bei mir so nicht ganz zu. Und insofern, da gibt es Formate, in denen sozusagen man sich dann entsprechend austauschen kann.
Danke für den Einblick.
Ja. Oder zum Beispiel, ich weiß gerade bei einer Konferenz, war auch sehr spannend, von Peter May für Familienunternehmer, Sympovenium. Also da gibt es verschiedenste Formate.
Ja, also super, super interessant alles. Wir sind schon langsam fertig mit dem Podcast, deswegen noch eine oder zwei letzte Fragen. Was würdest du denn machen, wenn man dir jetzt den aktuellen Job verbieten oder halt du dürftest jetzt nicht das machen, was du jetzt machst? Was würdest du dann machen?
Also um als Architekt zu arbeiten, ist natürlich ein bisschen spät, weil ich das Studium nicht absolviert habe.
Ja.
Ich glaube, wenn ich das von heute auf morgen niederlegen müsste, dann würde ich mir einen landwirtschaftlichen Betrieb zulegen.
Tatsächlich.
Ja.
Kunde werden.
Kunde werden, genau.
Ja, nicht schlecht, okay.
Und was, das ist ja auch immer so wichtig. Ich meine, du hast viel Verantwortung. Was ist so das Thema, was du auch zum Ausgleich von der vielen Verantwortung täglich machst und wo du auch sagst, das tut einem richtig gut, das kann ich eben auch als Tipp geben, irgendwie.
Also das eine ist natürlich, ich glaube, dass auch das, da bin ich kein Einzelfall, ist natürlich Sport, ist als Ausgleich ganz wichtig. Ich sitze natürlich viel zu viel in meinem Job, ist ganz klar. Und insofern für mich, ich spiele gern Tennis und ich gehe laufen. Ich bin jetzt nicht der Überzeugungstäter, was das Joggen angeht, aber es ist einfach am einfachsten, weil es überall möglich ist. Man muss nur die Schuhe mitnehmen und kann das überall, auch wenn ich unterwegs bin, eben ist immer mal Zeit, um eine Runde laufen zu gehen und sei es sonst im Hotel auf dem Laufband im schlimmsten Fall. Mhm. Das andere ist, ich interessiere mich für moderne und zeitgenössische Kunst. Mhm. Ich gehe gerne ins Museum und sozusagen das ist etwas, wo ich den Kopf auch total frei kriege und andere Impulse zu bekommen, andere Blickwinkel einzunehmen, Neues zu entdecken, Inspiration zu bekommen. Ich engagiere mich ehrenamtlich zum Beispiel im Freundeskreis des Sprengelmuseums in Hannover. Und das ist so eine Sache, die mir immer wieder viel auch Energie gibt und eben auch eine ganz andere Welt. Die hat nichts mit Wissenschaft, Pflanzenzüchtung und Technik zu tun, sondern mit Kreativität, Freiraum, aber damit auch Parallelen zur Wissenschaft hat. Das andere, ich gehe gerne wandern und gerne auch dann mit meinem Bruder mal für ein paar Tage irgendwo, wo man nicht mit dem Auto hinfahren kann und dann auch ein bisschen Digital Detox zu machen. Und was ich auch mache, was so ein vielleicht Tipp von mir ist, ich nehme das Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Mhm. Das ist sondern das abends gucke ich das letzte Mal drauf und dann bleibt es in der Küche liegen. Ich habe einen ganz klassischen Wecker, der kann nichts außer Zeit anzeigen und wecken. Und das funktioniert für mich sehr gut. Klar, wenn ich dann morgens aufstehe, irgendwann kommt schon der Blick aufs Handy, aber ich brauche das nicht am Nachttisch. Und damit ist dann auch, wenn ich dann nochmal 2, 3 Seiten gelesen habe, die Versuchung eben nicht mehr da, doch nochmal zu gucken, ob noch was gekommen ist. Und damit kann ich dann abschalten.
Sehr, sehr cool. Ja, danke auch für die Sachen. Gibt es sonst irgendwelche so, sag ich mal, exotischeren Hobbys? Wenn man ein bisschen recherchiert, sieht man, du hast irgendwie noch kürzlich oder vor ein paar Jahren angefangen, Klavier zu spielen.
Ja, das ist das habe ich gemacht. Ich habe als Kind nie ein Instrument gelernt. Mhm. Ich hatte da kein besonderes Interesse dran und meine Eltern haben das dann nicht forciert. Und ich habe dann vor ein paar Jahren von meinem Vater den Flügel übernommen. Ah ja. Und dann habe ich gesagt, okay, weil wir sozusagen auch das Familientradition, wir sind natürlich in das Haus hier in Einbeck gezogen mit der Übernahme der Verantwortung im Vorstand. Und da habe ich gesagt, okay, es ist eigentlich schon doof, wenn man Klavier hat und keiner kann es spielen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich an. Wie das so ist, das ist natürlich mühsam, nährt sich das Eichhörnchen, aber auch das macht sehr viel Spaß und ich merke, wenn ich abends auch von einem vollen Tag nach Hause komme, geht es eigentlich relativ schnell, mich darauf einzulassen, abzuschalten und ich bilde mir ein, dass es andere Regionen im Gehirn beansprucht, als die, die ich am Schreibtisch sozusagen beanspruche. Und insofern, ich mache es ja nur für mich selbst, meine Frau findet das, sie spielt Cello, findet es gut, dass ich das mache, aber ich habe mir kein Ziel gesetzt, dass ich irgendwie bis dann und dann diese Fertigkeit im Klavierspielen erlernen muss, sondern ich mache das nur für mich.
Mhm. Sehr cool. Ja, wenn wir nochmal eine Teil 2 machen, so in einiger Zeit, dann musst du was vorspielen. So. Das Intro. Das Intro oder das Outro.
Das könnte für die Zuhörer etwas belastend sein, aber.
Außer dann durch. Super. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hatte super viel Spaß. Die Führung war auch echt toll. Und ich glaube, alle, die bis jetzt zugehört haben, haben das auch sehr genossen.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, die Gefahr ist immer, ich komme dann ins Reden.
Ja, macht nichts. Wie gesagt, wir machen auf jeden Fall einen Teil 2. Vielleicht nochmal ein bisschen noch mehr zu den Themen, die ihr auch behandelt. Wir haben da immer mal wieder so Wiederkehr-Episoden, wo es dann thematisch wirklich komplett ums Businessmodell geht oder halt tatsächlich auch um eure Branche.
Ja. Sehr gerne.
Ja, super. Dann vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal. Ich bin echt stolz, das heute nochmal von einer anderen Perspektive gesehen zu haben und danke für deine Zeit an der Stelle.
Sehr gut. Ja, super. Wer jetzt noch zuhört, der hatte wahrscheinlich genauso viel Spaß wie wir beide. Deswegen freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Ihr könnt jederzeit auf uns zukommen. Unten in den Shownotes gibt es dann die Links auf LinkedIn. Da könnt ihr natürlich mit mir, mit Britta und auch mit Felix Kontakt aufnehmen. Ansonsten, wenn ihr selber bei KWS arbeitet, habt ihr ja gehört, könnt ihr über den Flur direkt in das Zimmer von Felix reinkommen. Und dieser Podcast ist ja nur möglich, weil das hier eine Doppelrolle ist. Das heißt, einerseits hoste ich und ab und an auch wir zu zweit den Behind-the-Sea-Podcast. Und Atreus bietet natürlich auch Interim-Management an. Das heißt, wenn ihr gerade Aufträge oder irgendwelche Aufgaben im Unternehmen habt, die interimistisch abgearbeitet werden können, wie zum Beispiel Systemeinführungen oder M&A-Projekte, Carve-Outs oder einfach eine Kompetenz oder Ressource für eine gewisse Zeit im Unternehmen benötigt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben dort einen sehr sorgfältig qualifizierten Talentpool und egal um welche Expertise es dann schlussendlich geht, finden wir sicherlich eine Lösung bei euch im Unternehmen, im Netzwerk oder eben dann mit uns zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Austausch und auf das Gespräch, das zweite mit dir, Felix, und das Intro.
Genau. Es wird nicht viel Elise.
Ja, sehr gut.